Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Es geht immer noch um die glaukomatösen Erkrankungen. Und dabei geht es um die neuroprotektive Mitbehandlung des Glaukoms. Und wir haben schon über Citicolin und Nicotinamid gesprochen. Heute werde ich Herrn Professor Jünemann, der unser Experte in diesen vier Folgen ist, anfangen, über den Blutdruck zu interviewen. Wir sprechen in dieser und der nächsten Folge darüber. Und das ist ja irgendwie so ein Thema, das bewegt die Patienten sehr viel. Also wenn man denen erzählt, ja, der Augeninnendruck ist hoch, dann höre ich sehr oft von denen, ja, mein Blutdruck ist ja auch hoch. Was sage ich dem Patienten dann als erstes, Herr Professor Jünemann?
Quatsch.
Na, also einfach straight raus.
Ja, also so ein Quatsch. Also das ist genau der Punkt, ja. Also vor allem dann sagen sie, ja, mein Blutdruck ist hoch und mein Augendruck ist hoch. Also diesen direkten Zusammenhang gibt es natürlich nicht. Es gibt nicht diesen Zusammenhang, habe ich einen hohen Blutdruck, dann habe ich einen hohen Augendruck. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt ganz klar einen Zusammenhang zwischen der Blutdruckregulation und der Glaukomerkrankung, der Progression der Glaukomerkrankung. Und das geht sehr wahrscheinlich am Ende über die sogenannte endotheliale Dysfunktion, denn die endotheliale Dysfunktion spielt natürlich eine große Rolle in der Pathogenese der Glaukomerkrankung. Und ein nicht regulierter Augeninnendruck nimmt Einfluss auf die endotheliale Funktion im Sinne einer endothelialen Dysfunktion. Und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt schlecht? Hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck, die Blutdruckregulierung im Sinne der zirkadianen Rhythmik. Und das ist ein Riesenthema. Es gibt dazu extrem viele Studien, widersprüchliche Studien und alles Mögliche.
Und welche haben wir uns heute angeschaut?
Wir haben uns angeschaut, eine Studie von Donkor und Kollegen, die in Ophthalmology dieses Jahr publiziert worden ist, also brandaktuell, muss man wirklich sagen. Und sie haben ein gutes Studiendesign gemacht. Sie haben eine prospektive Studie gemacht und sie haben untersucht bei glaukomerkrankten Patienten und bei Patienten mit Glaukomverdacht. Insgesamt waren es 64 Patienten und haben untersucht, welchen prädiktiven Wert hat eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, beziehungsweise der sogenannte Office-Druck, also wenn man der Patient in der Praxis ist und dann misst man den Blutdruck, welchen Wert haben diese gemessenen Blutdruckwerte im Sinne der Glaukomprogression? Also können Sie mir eine Information geben, ob ein Patient ein höheres Risiko hat, eine Glaukomprogression zu erleiden oder nicht. Und sie haben nachgeschaut nach dem sogenannten mittleren arteriellen Blutdruck, nach dem systolischen Blutdruck und nach dem diastolischen Blutdruck.
Und den mittleren haben sie nur beim 24-Stunden-Blutdruck.
Den haben sie nur beim 24-Stunden-Blutdruck messen können. Und was haben sie festgestellt? Sie haben tatsächlich festgestellt, dass eben dieser mittlere arterielle Blutdruck einen prädiktiven Wert hat im Sinne der Progression. Womit oder woran haben Sie diese Progression gemessen? Am Gesichtsfeld. Sie haben den MD gemessen und Sie haben die jährliche Progressionsrate gemessen über mehr als 2 Jahre, also 2,5 Jahre. Sie haben also ungefähr 9 Gesichtsfelduntersuchungen im Mittel gemacht bei diesen Patienten und haben eben anhand der Gesichtsfeldprogression oder der Gesichtsfelduntersuchung die Progression gemessen.
Kleine Anmerkung nochmal an der Stelle.
Ja, gerne, gerne.
Nur weil ich es so betont hatte in einer Folge.
Ja.
Hier ist der Cut-off, also was heißt Cut-off, aber der Cut-off derer, die genommen haben, 20% falsch positive und 20% falsch negative oder beide gewesen. Ich weiß, wenn es um die Progression geht, habe ich inzwischen gelernt, dass man natürlich, solange diese stabil sind, auch dann das bewerten kann, aber natürlich hat man mehr Informationen, wenn das Gesichtsfeld grundsätzlich besser ist. So denke ich mir das halt immer noch.
Vollkommen richtig. Also wir können, glaube ich, in der Zeit gar nicht so ganz ins Detail gehen. Aber wenn wir beide sagen, dass die Studie gut gemacht ist, ja, hinsichtlich auch der Gesichtsfeldbeurteilung und der Einschlusskriterien, die haben nicht mal eben so eine Wald- und Wiesenstudie gemacht, sondern das ist tatsächlich gut fundiert, gut gemacht. Darauf kann man tatsächlich aufbauen und kann Schlussfolgerungen ziehen.
Ja, auch allein diese Office-Blutdruckmessung fand ich schon gut, dass sie da auch nochmal immer 5 Minuten Pause vorgemacht haben. Also auch das haben die irgendwie genormt. Dann haben die ja alles irgendwie noch nach Uhrzeiten gemacht.
Richtig.
Dass sie dann zu bestimmten Uhrzeiten das gemacht haben. Und die lief ja auch echt lang. Genau. Also über 2,5 Jahre.
So ist das.
Und das ja auch, ja.
So ist das.
Und so, bitte, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht zu lange unterbrechen.
Nein, Sie unterbrechen mich überhaupt nicht. Es ist, da steckt so viel drin, nicht? Denn wenn wir jetzt mal kurz über die Limitation der Studie sprechen, ganz vorweg, und dann können wir das abhaken. Sie haben ja diese 24-Stunden Blutdruckmessung nur ganz am Anfang gemacht, einmal.
Mhm.
Und dann haben Sie eben nur noch diese sogenannten Office-Messungen gemacht. Und da kann man natürlich sagen, wieso kann man das dann übertragen? Aber es geht ja um den prädiktiven Wert. Dieser Messung. Das heißt also, und das ist letztendlich das, worauf es meines Erachtens tatsächlich ankommt. Denn sie haben tatsächlich festgestellt, der mittlere arterielle Blutdruck und auch dieser systolische Blutdruck in diesen Verlaufsmessungen ist signifikant assoziiert mit der Progression. Bedeutet nämlich, jetzt muss man aufpassen, je niedriger dieser Wert ist, desto höher ist das Risiko der Progression. Das ist ja der Punkt.
Je niedriger der Blutdruck insgesamt ist,
desto höher ist das Risiko der Progression und ist die Progressionsrate. Genau.
Also, haben die sich dabei dazu geäußert, wie das bei den nächtlichen Dippern ist? Also es gibt ja diese Dipper, das sind ja 10-20% Abfall nachts im Vergleich zu tagsüber.
Genau.
Und Sie hatten ja zirkadiane Rhythmik auch schon am Anfang angesprochen.
Ja, das haben Sie am Ende diskutiert. Sie haben das jetzt nicht hier in dieser Studie so dargestellt. Also Sie haben nicht diesen Zusammenhang mit den Dippern gezeigt. Das war ja das, was uns eigentlich bisher immer begleitet hat. Das muss ich auch sagen, wonach ich immer schaue. Ich sage immer, der Internist schaut nicht so auf die 24-Stunden Blutdruckmessung wie der Augenarzt. Nicht?
Wir müssen uns das eigentlich mitgeben lassen.
Ja,
und
genau.
Dann nochmal üben, das gut auszulesen.
Das sage ich auch dem Patienten. Ich muss das sehen. Also mir reicht nicht die Aussage vom Internisten oder Internistin, das passt schon, das ist in Ordnung, sondern ich möchte das sehen. Und jetzt muss ich sagen, nach Kenntnis dieser Studie, die ja wirklich ganz, ganz neu ist, gucke ich nicht nur oder werde ich nicht nur nach dem nächtlichen Blutdruckabfall schauen, nämlich mehr als 20% beziehungsweise unter 55 Millimeter Hg diastolischer Wert, sondern werde auch nach dem mittleren arteriellen Blutdruck schauen und dem systolischen Blutdruck, wenn er diesen mitbringt. Das ist natürlich eigentlich sehr unrealistisch, dass wir regelmäßig Blutdruckwerte des Patienten bekommen.
Was ich auch interessant finde, ist, bei welchen Patienten das besonders viel Sinn ergibt. Und da haben die sich ja auch zu geäußert. Können Sie da vielleicht mal kurz drauf eingehen?
Da wollte ich gerade drauf kommen.
Perfekt.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Denn ist die Frage, was heißt das jetzt für uns jetzt realistisch? Wer sollte denn sowas bekommen? Also Sie haben ganz klar gesagt, Sie haben ja diese Gruppe dieser Glaukomverdachte mit eingebunden. Macht es keinen Sinn.
Das hätte ich noch gefragt, nicht?
Bei Glaukomverdacht würden Sie sagen, nein, da macht es keinen Sinn, eine 24-Stunden Blutdruckmessung zu machen.
Und ganz kurz an der Stelle, sonst kommen wir da nachher nochmal drauf. Was heißt denn überhaupt Glaukomverdacht? Also Leute mit einer Papillenexkavation oder sind das Patienten mit okulärer Hypertension? Und warum schreibt man da nicht okuläre Hypertension? Also wir führen dich ja, glaube ich, in der Studie leider nirgendwo aus.
Genau, das haben Sie nicht so ganz klar dargelegt.
Hab ich irritiert.
Genau, stimmt. Absolut richtig. Das ist so ein kleines
Manko.
Ja, genau. Kleines Manko, beziehungsweise ein Abzug in der B-Note. Da sind sie nicht so richtig drauf eingegangen. Aber wir können es ja für uns letztendlich betrachten. Das heißt also, jemand ohne Gesichtsfeldeffekte, eine Papille, die eben vielleicht der Isn-Regel nicht so ganz richtig folgt, wo ich nicht so ganz sicher bin, ist das jetzt wirklich eine vitale Papille, mit einer normalen Randsaum-Konfiguration, den ich jetzt beobachten würde, dem würde ich jetzt nicht sagen, jetzt da musst du jetzt eine 24 Stunden Blutdruckmessung machen. Aber Patienten mit einer manifesten Glaukomerkrankung und dann insbesondere solche Patienten natürlich mit eher nicht erhöhten Augeninnendruckwerten, Stichwort Normaldruckglaukom, oder Patienten mit vaskulärer Dysregulation in Addition mit Papillenrandblutung, denen würde man sicherlich anraten, oder mit Myopie würde man anraten, eine 24-Stunden-Blutdruckmessung zu machen.
Ja, vielen Dank. Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz was anderes anmerken. Und zwar, dass die Patienten im Durchschnitt 68 Jahre jung waren und man hat am Anfang ja einmal einen 24-Stunden-Blutdruck gemacht. Es wäre bestimmt auch spannend gewesen, am Ende noch mal einen zu machen und zu gucken, wer sich wie gehalten hat, auch in Bezug auf die Progression. Vielleicht kommt sowas ja noch. Kleiner Hinweis an die Autoren, obwohl also
ja, sie hören
hat
ja nicht
für uns
zu,
keine
leider.
Relevanz, aber wäre schon schön, das irgendwie zu wissen, aber bringt mich dann auch auf die Überlegung, wie oft soll ich das denn machen? Mache ich das einfach immer, wenn ich sehe, okay, wir haben eine Progression in der Mean Deviation und in der RNFL und haben zusätzlich eben eigentlich auch einen gut eingestellten Druck, den wir als im Zielbereich liegend definieren würden.
Ja.
Machen wir dann erstmal im 24-Stunden-Blutdruck, oder?
Das ist völlig, das ist eine, meines Erachtens eine ganz entscheidende Frage. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Patient wird mir geschickt und dann frage ich all diese Dinge ab, viele Dinge, unter anderem auch, haben Sie schon mal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen lassen? Und dann sagt er, ja, vor 3, 4, 5 Jahren.
Ja.
Dann sage ich, das sollte man nochmal aktualisieren. Also es ist, macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht, das jedes Jahr zu machen. Überhaupt nicht. Man muss vor allem das immer natürlich in Zusammenarbeit mit den Internisten machen. Entscheidend ist die Frage.
Was das angeht, Werner, Entschuldigung.
Nein.
Also, entscheidend ist die Frage.
Ist die Frage, ob zum Beispiel eben das Blutdruckregime geändert worden ist. Nicht? Denn, wir haben ja gesagt, und die Studie zeigt das ja, dass letztendlich eben die niedrigen mittleren arteriellen Blutdruckwerte und der niedrige systolische Blutdruckwert eher ein Risikofaktor ist. Wenn man sieht, jawohl, der Blutdruck ist niedrig, ich weiß ja nicht, wie der vorher war, dann würde ich aber dem Patienten auf alle Fälle empfehlen, dass er mit seinem Hausarzt nochmal überlegt, dass blutdrucksenkende Regime zu überprüfen, dass keine Übertherapie stattfindet. Nicht? Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich bin also diesen Autoren aber total dankbar, dass sie, und das ist eine hochkomplexe Studie, dass sie sich diesem Thema gewidmet haben. Und ich glaube, wir dürfen das nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist, glaube ich, das, was ich in diesem Podcast tatsächlich sagen möchte. Wir müssen immer, auch wenn dieser direkte Zusammenhang zwischen hohem Blutdruck und hohem Augendruck nicht existiert. Aber wir müssen immer den Blutdruck im Auge behalten und wir müssen die Patienten hinsichtlich dieser Fragestellung immer an ihren Hausarzt oder Internisten zurückverweisen. Und wenn ich Patienten bekomme zum Beispiel und ich schreibe der Augenärztin oder dem Augenarzt einen Brief, dann bekommt auch immer der Internist oder Hausarzt den gleichen Brief nachrichtlich, damit sie über diese Dinge informiert sind, weil ich alle diese Dinge auch in diesen Briefen aufführe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das verinnerlichen und das angewöhnen, dass wir das machen.
Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr Gestalt annimmt. Ich würde es mir auch ehrlich gesagt wünschen. Also es wäre ja schon schön, Sie hatten das ja auch gerade gesagt, welche mittlere arterielle Blutdruckbereiche da reinspielen, also der niedrige. Und was bedeutet denn überhaupt niedrig? Und gibt es da zum Beispiel einen Cut-off-Wert? Das fände ich irgendwie wichtig, dass man das sonst nochmal multidisziplinär diskutiert. Also das fände ich irgendwie ganz gut, weil es dauert ja immer ein bisschen, bis das dann ankommt. Und das scheint ja schon wirklich ein signifikanter Effekt zu sein. Und das Zweite ist, was ich hoffe, dass es in Bezug auf die Normaldruckglaukome vielleicht auch nochmal eine ganz ähnlich aufgesetzte Studie gibt. Weil das wäre so spannend, einfach mal die Normaldruckglaukome mit dem mittleren arteriellen Druck gegen die Offenwinkelglaukome zu vergleichen. Weil irgendwie ist das ja, also der Augeninnendruck ist da ja scheinbar nicht der entscheidende Risikofaktor. Oder Es ist ein Risikofaktor, aber es ist nicht der, wo man sagen würde, okay, da kann man den Finger auf die Wunde legen und daher kommt's. Ne?
Definitiv. Also Sie haben vollkommen recht, völlig. Der natürlich spielt der Augeninnendruck eine Rolle, aber bei den Patienten, bei denen eben diese riesen, sagen wir mal, Augeninnendrucksprünge nicht passieren, ja, sind natürlich, stehen andere Dinge deutlicher im Vordergrund. Und nochmal die Frage, über welche Werte sprechen wir eigentlich? In dieser Studie hatten ja die Patienten einen mittleren systolischen Blutdruck von ungefähr 120. Und Sie wissen ja, dass vor ungefähr, glaube ich, 3 oder 4 Jahren die American Heart Association den Hochdruck nochmal neu definiert hat. Das heißt, dann haben sie gleich wieder irgendwie 20, 30, 40 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen wieder zu Hochdruckpatienten definiert. Das ist alles im Fluss. Aber entscheidend ist, dass diese Dynamik da ist. Das heißt also, wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, ich habe eher einen niedrigen Blutdruck, und dann fragt man ja, wie hoch ist der denn? Ja, so 110 oder vielleicht 100 systolisch und so. Dann ist das vollkommen klar. Das ist nicht positiv. Denn auch hinsichtlich des Dippings oder dieser niedrigen Blutdruckwerte ist ja nicht nur, dass der Sehnerv, also sprich die retinale Mikrozirkulation und der Sehnerv in ihrer Ernährung in Anführungsstrichen gestört sind, sondern es ist, ich sage dem Patienten immer, es geht auch da um die zerebrale Funktion, nicht? Und zum Beispiel aus meiner Kenntnis, jedenfalls spontan jetzt in diesem Podcast gesagt, ich kenne eigentlich jetzt oder bin keiner Studie, mir ist keine Studie bewusst, die zum Beispiel die vaskuläre Demenz, die vaskuläre Demenz mit dem Blutdruck und der Glaukomerkrankung korreliert oder assoziiert und untersucht hat.
Nicht? Ich meine, wir haben mal über Demenz gesprochen, auch in diesem Podcast, aber vaskuläre Demenz jedenfalls nicht als Teilgruppe, da bin ich mir recht sicher.
Also ich meine die vaskuläre Demenz.
Jetzt aber nochmal suchen.
Nicht?
Ja, genau. Ja, ja wäre spannend. Natürlich ist dann, das kann ich ja vielleicht so zum Schluss ganz provokativ fragen, die Frage, was macht man denn, wenn man niedrigen Blutdruck hat? Was sagt man dem Patienten?
Und das ist.
Und dann geht's.
Oh, Frau Licht, ich hatte gehofft, Sie
ja,
fragen
ich weiß,
das nicht.
Ja, ich weiß, aber ich wollte die Überleitung bringen. Ich wollte
also
die Überleitung bringen zur körperlichen Aktivität.
Ganz gut, ganz gut.
Und darüber sprechen wir in der nächsten
das
Folge.
Machen wir. Ansonsten sage ich nur die Stichworte Stützstrümpfe, Salz und eben hier und da mal ein Gläschen Champagner.
Dann hatte ich ja direkt Champagner. Okay, gut. Also, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank schon mal für Ihre Zeit, Herr Professor Jüngmann.
Sehr gerne, Frau Licht.
Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Und vielen Dank auch nochmal an Bausch und Lomb fürs Möglichmachen. Dann bis nächste Woche und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss, bis dahin.
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.